ARD.
SWR Kultur. Forum.
Heute zur Frage zwischen Trump und Putin. Was hält Europa noch zusammen? Mit Norbert Langen am Mikrofon. Die Zeitenwende für Europa, für viele ist sie jetzt wirklich gekommen. Die USA setzt die Unterstützung für die Ukraine aus, sieht Zweifel an der Beistandspflicht und droht mit dem NATO-Austritt. Auf den wichtigsten Verbündeten Europas ist wohl kein Verlass mehr. Jetzt muss der Kontinent selbst für Frieden und Sicherheit sorgen. Nachdem Paris, Berlin und London eilig milliardenschwere Verteidigungspakete verkündeten, stellte man gestern auf dem EU-Sondergipfel in Brüssel die Weichen für ein historisches EU-Aufrüstungsprogramm. Aber reicht das, um für Sicherheit in Europa und Frieden in der Ukraine zu sorgen? Gelingt die Zeitenwende im Bündnis der Uneinigen? Welche Zukunft hat Europa? Darüber diskutieren wir heute im SWR Kulturforum mit dem Politikwissenschaftler Josef Janning von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Johannes Favig, Professor für internationale Beziehungen und europäische Politik an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Und ich begrüße auch Nana Brink, Autorin und Moderatorin unter anderem beim Deutschlandfunk und Table Media. Frau Brink, der EU-Gipfel ist zu Ende. Was ist Ihr Fazit? Ist die EU jetzt bereit für die Zeitenwende?
Also ich glaube, wenn ich die Antwort auf diese Frage hätte, dann würde ich wahrscheinlich nicht hier sitzen, sondern ich weiß nicht, wo ich sitzen würde, in Brüssel oder bei irgendeinem Think Tank. Ich bin gespannt, was Sie, meine Herren, dazu sagen. Also erstmal ist das ja in einer rasenden Geschwindigkeit und ich glaube, wir können gar nicht so schnell die Nachrichten gucken, wie sich das Rad eigentlich dreht. Was ist passiert in Brüssel? Man hat versucht, irgendwie Einheit darzulegen in zweierlei Hinsicht. Also man hat ja erstmal versucht, eine Antwort darauf zu finden, was passiert, wenn die Amerikaner wirklich Europa den Rücken kehren. Das haben sie ja jetzt gesagt, beziehungsweise Trump hat es gesagt. Was sie dann wirklich tun, darüber können wir ja später dann nochmal entscheiden und reden, wie das, was für Auswirkungen das hat. Und das Zweite ist natürlich die Antwort, wie man dann auch auf die Ukraine reagiert, wie man darauf reagiert, ob es Friedensverhandlungen gibt, wie man sich daran beteiligt. Also ganz kurz nur zu diesem Paket. Man hat sich ja auf 800 Milliarden geeinigt. Das ist erstmal eine Zahl, die im Raume steht. Da gibt es ja nur einen, der stört. Das ist der ungarische Machthaber, wie wir alle wissen. Aber was genau mit diesen 800 Milliarden gedacht ist, ist ja eigentlich noch unklar. Also man hat gesagt, okay, wir müssen uns selbst verteidigen können, wir müssen irgendwie Schulden aufnehmen. Aber wie das verteilt ist, ist mir ehrlich gesagt noch nicht ganz klar.
Okay, es gibt noch viele Fragezeichen, Herr Janning. Trotzdem, grundsätzlich, welches Signal geht von diesem Gipfel aus? Wie handlungsfähig ist die EU in Zukunft?
Über die Handlungsfähigkeit kann man selbst noch nicht so viel sagen, aber über die Handlungswilligkeit immerhin kann man sagen, ja, die Europäer sind doch spürbar durchgeschüttelt und wollen auf diese Situation reagieren. Und nun zunächst einmal mit Geldankündigungen zu reagieren, ist etwas, was der Politik in solchen Fällen immer zu Gebote steht. Die eigentliche Umsetzung kommt ja erst hinterher und daran wird sich das entscheiden. Und da darf man sich bei diesen Ergebnissen nie von der sozusagen Magie der großen Zahlen blenden lassen. Das ist, sind ja alles zusammengerechnete Werte. Im Kern ist dieses Paket, was da gestern von der Kommission auf den Tisch gelegt wurde, ein Bündel aus Maßnahmen, von denen eigentlich zwei wirklich wichtig sind. Das eine ist die Möglichkeit, vom Stabilitäts- und Wachstumspakt situativ abzuweichen. Das heißt also, wenn die Mitgliedstaaten erheblich mehr Geld für Verteidigung ausgeben wollen, das sie nicht haben, dann können sie sich das leihen, ohne damit gegen die Stabilitätskriterien, die in der Folge der Euro-Einführung verabschiedet worden sind, zu verstoßen. Das ist wahrscheinlich das wichtigste Signal dieses Pakets. Und das zweitwichtigste ist, dass es daneben eine Kreditlinie geben soll, bis zu 150 Milliarden Euro, die Mitgliedstaaten ziehen können, die für die Verschuldung zugunsten von Verteidigung Kredite aufnehmen müssten, die sie, wenn es über die EU läuft, für sie billiger werden. Das heißt, nicht alle Staaten sind überhaupt daran interessiert. Deutschland ist an so etwas nicht interessiert, weil Deutschland in der Regel bessere Konditionen bekommt als die EU selbst. Aber es gibt eine Reihe von Staaten, die nicht gut geratet werden, die können so billiger Kredite aufnehmen für Verteidigungszwecke. Diese beiden Dinge sind das eigentliche Herz. Alle anderen Elemente sind Absichtserklärungen und relativ kleine Programme, weil die Europäische Kommission oder die EU als Institution für den Bereich Verteidigung im Grunde gar nicht zuständig ist.
Herr Fabeck, die Europäer stellen mit diesem EU-Gipfel ja die Weichen für mehr Waffenlieferungen. Wir haben es gerade gehört. Ist Europa damit grundsätzlich auf dem richtigen Weg?
Nun, ich würde gern zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist jetzt die Ukraine-Frage. Wie soll es also weitergehen nach dieser 180-Grad-Wende aus den USA mit der Ukraine? Und das zweite ist, wie will sich die Europäische Union in der Außen- und Sicherheitspolitik aufstellen? Und das sind zwei unterschiedliche Dinge. Zum ersten würde ich sagen, Europa ist konzeptionell nackt. Es versucht jetzt, die amerikanischen Waffenlieferungen zu kompensieren mit eigenen europäischen Mitteln. Es versucht, die amerikanische Rolle gewissermaßen zu ersetzen im Ukraine-Krieg und will so weitermachen wie bisher. Das wird aber absehbar nicht funktionieren. Und Europa ist wirklich konzeptionell nackt. Es hatte eigentlich 3 Jahre Zeit, sich zu überlegen, was es tun will, aber hat überhaupt keine eigenen konzeptionellen Vorstellungen. Es gibt also keinen europäischen Friedensplan, der realistisch ist. Man starrt im Prinzip nach Washington und ist rat- und konzeptlos. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass sich Europa jetzt zusammenraufen will in der Außen- und Sicherheitspolitik. Und das ist, glaube ich, dringend notwendig. Auch da sind die Europäer sehr spät dran. Und mein Zutrauen, ehrlich gesagt, in die europäische Handlungsfähigkeit und auch in den Handlungswillen, wie Josef Janning das gerade sagte, ist nicht so groß, weil wir eigentlich seit 2 Jahrzehnten die immer gleiche Platte hören. Man will mehr Gemeinsamkeit, schafft es aber nicht. Und ich bin gespannt, ob es jetzt gelingt. Das wäre notwendig. Ob es aber klappt, da habe ich doch große Zweifel.
Ich finde das unheimlich interessant und kann dem nur zustimmen, was Sie beide gesagt haben, vor allen Dingen auch die Unterscheidung zwischen dem, was wir jetzt sicherheitspolitisch tun müssen und was in der Ukraine passiert. Ich würde gerne noch ein Argument reinbringen, weil wir immer von der EU gesprochen haben. Ich glaube, wir müssen das anders denken. Wir müssen die Briten einfach noch mit reinnehmen. Also Großbritannien hat ja den Lead eigentlich genommen zusammen mit Frankreich und man ist ja sehr daran bestrebt, auch die Briten eigentlich mit hineinzunehmen in dieses Konzept. Und ich teile, Herr Warwick, nicht ganz Ihre Meinung, dass wir konzeptlos waren. Ich glaube, die Deutschen sind konzeptlos, weil die Deutschen, ich glaube, am allermeisten neben den Briten auf die Amerikaner fixiert sind. Ich glaube, die Franzosen haben schon eine Vorstellung davon gehabt oder zumindest hat es ihr sehr, wie soll ich sagen, umtriebiger Präsident Macron ja gesagt, er könne sich vorstellen, eine Absicherung eines wie auch immer gearteten Friedensabkommens in der Ukraine zu machen. Er könne sich vorstellen, Truppen zu schicken. Das haben auch die Briten gesagt. Ob das dann auch immer hinterlegt ist, darüber können wir später nochmal sprechen. Aber ich glaube, die eigentliche Konzeptionslosigkeit und Führungslosigkeit in Europa, die liegt eigentlich bei Deutschland. Das hat nicht nur damit was zu tun, dass wir gerade eine Lame Duck als Kanzler haben, sondern es hat auch damit was zu tun, dass wir ja nie wirklich, und da gebe ich Ihnen völlig recht, in den letzten 3 Jahren ernsthaft diskutiert haben, wie wir uns eigentlich zu diesem russischen Angriffskrieg in der Ukraine verhalten. Und immer wieder, wie es Kaninchen auf die Schlange, gebe ich Ihnen recht, auf Amerika gestarrt haben. Und das haben wir gemerkt, funktioniert nicht mehr.
Naja, wir haben uns schon gemeinsam verhalten. Das war schon eine gemeinsame europäische Linie, jedenfalls weitestgehend gemeinsam. Mit Ausnahmen, Ungarn war eine Ausnahme, aber die gemeinsame Linie war, auf einen Sieg der Ukraine zu setzen und die Ukraine gewissermaßen zu ertüchtigen, dass sie Russland besiegen kann. Und wir hatten die Erwartung, dass mit unseren Waffenlieferungen und mit der politischen und ökonomischen Isolierung Russlands, Russland irgendwann einknickt sozusagen. Und das war eine gemeinsame Linie zwischen Washington und den Europäern. Nur diesen Kurs hat Washington jetzt verlassen und Europa will ihn weiterführen. Und ich glaube, das wird nicht so funktionieren, wie das Europa jetzt plant. Ich glaube, es wäre an der Zeit, sich gewissermaßen dem Kurswechsel in Washington anzuschließen und jetzt zu schauen, welche realistischen Optionen es in der Ukraine noch gibt. So weiterzumachen wie in den vergangenen 2 Jahren, das wird nicht funktionieren und wird auch im Übrigen nicht der Ukraine nützen, weil die Ukraine ist dabei, diesen Krieg zu verlieren.
Herr Janning, was sagen Sie?
Ich habe gesagt, das passiert ja längst. Denn wenn Sie mal sorgfältig darauf hören, was die Franzosen, was die Briten sagen, aber auch was gestern in Brüssel während der Sitzung und am Rande gesagt worden ist, so ist den Europäern völlig klar, dass sie bei der bisherigen Linie des Westens, wenn ich das mal so ausdrücken darf, nicht bleiben können, wenn die vorherige Vormacht des Westens sich auf einen völlig anderen Kurs begeben hat, weil sie dazu nicht die Mittel und die Möglichkeiten haben. Das heißt also, es ist frühzeitig, auch schon vor diesem berühmten Showdown zwischen Trump und Zelensky im Oval Office zu hören gewesen, auch von europäischen Stimmen, Macron und Starmer, dass man, wenn Amerika auf einen Frieden drängt, dann da mitgeht und dabei aber immer wieder betont, dass es sich um einen gerechten Frieden handeln müsse. Die Franzosen und die Briten wissen genau, dass das, was jetzt kommt, ein Diktatfrieden sein wird. Trump wird die Ukraine an den Verhandlungstisch zwingen und sie werden ein Ergebnis schlucken müssen, dass Russland zwar nicht alle seine Ziele, aber doch seine Minimalziele erreichen lässt. Und die Ukraine wird am Ende als geteiltes Land dastehen. Das wissen die Europäer jetzt schon. Und das, was sie jetzt artikulieren, ist im Grunde der Versuch, durch die Fortsetzung der Militärhilfe, durch die explizite Solidarität mit Selenskyj und durch die Betonung der Notwendigkeit eines gerechten Friedens gewissermaßen die Position, die strukturelle Unterlegenheit der Ukraine in diesem Setting ein kleines bisschen aufzuweichen und natürlich gleichzeitig auch ihre bisherigen kraftvollen Worte nicht so über Bord zu werfen, wie Trump das tut, sondern eine gewisse Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu schlagen.
Ich habe einen anderen Eindruck, Herr Janning, wenn ich das sagen darf, bei allem Respekt. Ich glaube, die Europäer haben den Schuss noch nicht gehört. Sie machen weiterhin Durchhalteparolen. Wenn Sie sich zum Beispiel mal anhören, was Frau Kallas, also die Außenbeauftragte, sagt, jetzt kann man sagen, die hat nicht allzu viel zu sagen. Das stimmt und das ist auch gut so. Das wird in den Hauptstädten entschieden. Aber ich höre wirklich nur Durchhalteparolen. Parolen der Europäer. Eine wichtige Frage wäre zum Beispiel, dass man von dem Baum runterklettert, dass man der Ukraine versprochen hat, dass sie in die NATO kommt. Die Amerikaner haben das inzwischen laut getan, die Europäer noch nicht. Das wäre aber ein gutes Eintrittsticket in die Verhandlungen. Insofern teile ich nicht ganz Ihre Einschätzung, dass die Europäer jetzt ihren Kurs ändern. Sie machen bisher noch Durchhalteparolen.
Aber Frau Brink, ich meine, also viele haben ja doch noch die Hoffnung, dass dieses Aufrüstungsprogramm der EU und eben vor allem die Hilfe für die Ukraine vielleicht irgendwie doch dazu führen kann, dass die Ukraine, wie es eben sonst immer der Plan war, einfach den wir eigentlich oft gehört haben, die Ukraine eben so weit ermächtigt, so stark zu sein, dass man Russland an den Verhandlungstisch zwingt. Ist das wirklich Geschichte?
Ich glaube, das wird genau die Geschichte lehren. Also wenn man sich die Situation in der Ukraine...
So klar ist es nicht, sagen Sie.
Nein, es ist nicht so klar. Und ich würde da auch ein bisschen Zweifel streuen, ob die Ukraine schon komplett aufgegeben ist. Ich meine, das waren sie in den letzten 3 Jahren schon mehrfach und sie sind immer wieder zurückgekommen. Die Frage ist ganz einfach, will man nochmal Fakten irgendwie auf dem Schlachtfeld schaffen, militärische Fakten, um dann in eine wie auch immer geartete Auseinandersetzung über ein Friedensabkommen zu kommen? Das interessiert die Amerikaner nicht, das haben wir deutlich gesehen. Sonst hätten sie nicht die Militärhilfen eingestellt, wobei ich das immer noch fraglich finde, ob sie das wirklich durchhalten. Momentan haben sie es auf jeden Fall getan. Die Planungen, und das sind nicht meine, sondern das sind Experten, mit denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, naja, bis Juni wird das noch gehen. Immerhin, die Ukraine stellt ja 40% der Rüstung selber her. Das darf man auch nicht vergessen. Große Teile auch, die ganz besonders wichtig sind im Drohnenbereich. Was sie aber brauchen, ganz klar, ist Luftabwehr. Und die kommt aus großen Teilen aus den USA. Und das genau können die Europäer nicht vorhalten. Was sie vorhalten können oder was sie geben können, wenn sie viel Mittel in die Hand nehmen, das ist Munition, Artilleriemunition. Da sagen alle, das kriegen wir hin, aber das wird nicht reichen. Und dann, wenn wir das noch ein bisschen weiter drehen, sind wir natürlich auch wieder bei der Taurus-Debatte, weil auch das ein entscheidender Faktor ist, der dann spielen muss, um sich zu verteidigen, wenn die Amerikaner eben nicht mehr die Patriots, ich will sie jetzt nicht mit irgendwelchen Waffensystemen nerven, aber die Waffen, die man eigentlich braucht, um sich in der Tiefe zu verteidigen.
Sind ja auch auf dem Gespräch.
Dann müssen die da sein. Und das, und da gab ich recht, dazu haben die Europäer und gerade die Deutschen sich nicht verhalten. Das sind Ankündigungen, aber ich bin sehr gespannt, ob man wirklich das Geld, um es mal salopp zu sagen, auf die Kette kriegt, um die Ukraine damit zu unterstützen.
Mhm. Herr Janning, welche Szenarien sehen Sie denn, was die Waffenlieferung oder die Unterstützung generell der USA für die Ukraine betrifft? Also wie viel Unterstützung ist da?
Ich kann mir auch eine Wiederaufnahme der Militärhilfe vorstellen, auch wenn doch ziemlich klar ist, dass die Trump-Administration auf ein rasches Ende drücken wird. Aber sie wird ebenfalls, um eine gewisse Balance der Situation zu halten, um damit auch den eigenen Einfluss auf die Akteure ein Stück zu behalten, die Ukraine möglicherweise nicht komplett fallen lassen. Und die Europäer werden das auch nicht tun. Sodass also die Fähigkeit der Ukraine, sich gegen die russischen Angriffe zu wehren, weiterhin bestehen wird, was nicht heißt, dass sie etwa die angesprochene Luftverteidigungskapazitäten bekommen werden. Und das wiederum bedeutet, dass Russland den zweiten Teil seiner Kriegführung, der ja nicht der Krieg an der Front im Osten der Ukraine betrifft, sondern die gezielte, kontinuierliche Zerstörung der zivilen Infrastruktur des Landes fortsetzen kann und damit zusätzlichen Druck erzeugt. Und dann ist es eine Frage, wie lange werden die Ukrainer selbst aushalten, dass während sie die Front einigermaßen halten können, im Hinterland dagegen mehr und mehr ihrer zivilen Infrastruktur in Schutt und Asche versinkt. Das ist das Szenario, was ich sehe. Die Amerikaner werden praktisch ihren Druck verstärken, aber zusammenfassend gesagt nicht so, dass die Ukraine sofort ans Ende ihrer Möglichkeiten gerät.
Würde die Ukraine überhaupt aufhören zu kämpfen?
Ja, sie würde aufhören zu kämpfen,
ja?
Wenn sie eine Gestaltungsperspektive hätte für die Zeit nach dem Ende der Kämpfe.
Aber wie wahrscheinlich ist das?
Naja, also Selenskyj hat das ja selbst auch betont. Die Ukrainer wissen, dass ein Verhandlungsfriede bedeutet, dass sie geben müssen, dass sie einen Teil ihrer Ziele nicht erreichen werden. Sie werden die territoriale Integrität des Landes nicht wiederherstellen, sondern wenn es für sie gut geht, dann erreichen sie ungefähr den Status quo und behalten die Möglichkeit, sich gegen künftige Angriffe zu verteidigen. Denn wenn der Krieg so zu Ende geht, wie ich das gerade angerissen habe, dann ist dies praktisch die Vorkriegszeit bis zum nächsten russischen Angriff, der dann in 5 oder 10 Jahren erfolgen wird.
Herr Favik, wie sehen Sie denn die Rolle der EU, was die Ukraine-Unterstützung anbetrifft? Frankreich und England haben ja beispielsweise vorgeschlagen, einen möglichen Frieden mit eigenen Friedenstruppen abzusichern. Und Russland hält natürlich nichts davon. Was halten Sie von diesen Diskussionen?
Also die Frage der Sicherheitsgarantien wird einer der komplexen Punkte in den Verhandlungen sein. Ich glaube aber nicht, dass sich Sicherheitsgarantien mit westlichen Truppen umsetzen lassen, weil das einfach die Russen nicht akzeptieren werden. Das heißt, Sicherheitsgarantien, glaube ich, können eigentlich nur dadurch erreicht werden, dass es ein politisches Arrangement gibt, hinter dem beide Seiten stehen, sowohl die Russen als auch die Ukrainer. Und das ist ja das Neue eigentlich an dem Trump-Ansatz, der das jedenfalls öffentlich laut ausspricht, dass man eine Lösung findet, mit der auch Russland einverstanden sein kann, also die roten russischen Linien gewissermaßen Beachtung finden müssen. Und das ist unangenehm, natürlich, das gefällt mir auch nicht, aber das ist gewissermaßen die schmutzige Realität der Realpolitik. Und es wird meiner Einschätzung nach keine britischen und französischen Truppen in der Ukraine geben. Dafür ist das Land auch einfach zu groß. Wenn man ein Friedensabkommen sozusagen militärisch absichern wollte, dann bräuchte man wahrscheinlich an dieser 1200 Kilometer langen Front 200.000, 300.000 Truppen. Das können die Europäer nicht. Ein Friedensabkommen lebt also von einem politischen Übereinkommen und nicht von der militärischen Absicherung. Gleichzeitig braucht die Ukraine natürlich Garantien, dass sie nicht, wie Herr Janning sagt, in 5 Jahren wieder überfallen wird. Aber ich sehe das eher in einer relativ weitgehenden Bewaffnung der Ukraine, das sogenannte Israel-Modell, dass man also die Ukraine quasi bis an die Zähne bewaffnet und gleichzeitig mit einem politischen Abkommen, das auch Russland akzeptiert, die Dinge versucht zu stabilisieren. Und das wird nicht alle glücklich machen, aber das ist immer noch besser, als den Abnutzungskrieg dauerhaft fortzuführen, den die Ukraine nicht gewinnen kann und der ja auch, und das ist auch in Trumps Gedanken, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der auch jederzeit wieder noch mehr eskalieren kann in eine große militärische Auseinandersetzung zwischen Russland und der NATO und den USA. Und das will Trump um fast jeden Preis verhindern und die Europäer haben diesen Schuss noch nicht gehört. Ich muss das so deutlich sagen.
Aber das ist ja Teil, wie Sie sagen, der schmutzigen Realität von Realpolitik. Ich stimme Ihnen völlig zu. Die Schwierigkeit an einer Frontlinie, die, also zumindest meine Experten sagen, so bei 900 Kilometern beziffert werden, was brauchen sie direkt? Also die Russen werden das nicht akzeptieren. 100.000 Soldaten, und Sie haben völlig recht, in Rotation sind es dann 200 und 300.000. Aber es gehört ja auch zur Realität, dass man, egal wie eine Absicherung aussieht, die ja dann im Hinterland stattfinden muss. Damit kann man mit Sicherheit die Ukraine bewaffnen. Das ist eine kampffähige, wahrscheinlich die beste Armee, also was jetzt Erfahrung im Kampf hat, die es in Europa gibt. Aber selbst da muss man ja eine Absicherung im Hinterland finden. Das heißt, man muss den Russen ja klar machen, egal wie wir uns einigen, solltet ihr sozusagen diese Einigung nicht einhalten, dann haben wir Fähigkeiten, euch zu maßregeln, Abschreckung. So, und ich frage mich die ganze Zeit, wie soll diese Abschreckung funktionieren? Können die Europäer diese Abschreckung leisten? Ja, nicht nur an der NATO-Ostflanke, auch im Hinterland. Oder nimmt man die Amerikaner doch wieder mit ins Boot? Muss man sie? Und dann sind wir ganz schnell auch bei atomarer Abschreckung. Und das ist, glaube ich, eine Weiterung, die wir uns auch noch nicht so richtig klar gemacht haben.
Ich stimme Ihnen völlig zu, aber Abschreckung heißt ja am Ende auch, jedenfalls ist sie nur dann glaubwürdig, wenn man auch im Falle einer Verletzung gewissermaßen zum Äußersten schreiten würde, also zum Krieg bereit ist, so wie die NATO bisher ihr Beitrittsversprechen sichergestellt hat. Und ich würde sagen, das scheidet aus. Niemand will für die Ukraine in den Krieg ziehen. Das war in den vergangenen 3 Jahren so. Wir haben sie sehr weitgehend unterstützt, aber wir wollten nicht mit eigenen Truppen da reingehen, weil wir keinen Krieg mit Russland wollen und daran wird sich auch nichts ändern.
Die NATO wollte keinen Krieg mit Russland.
Ja, und ich auch nicht, persönlich nicht, und die Deutschen nicht und auch nicht die Franzosen und die Briten und so weiter. Also das heißt, das war immer unausgegoren. Und jetzt haben wir die Chance, aus dieser unausgegorenen Lage das Beste zu machen. Und nochmal, das wird nicht alle glücklich machen. Und natürlich müssen etliche Kröten geschluckt werden, insbesondere von der Ukraine. Aber das ist immer noch besser, als den Krieg weiterzuführen. Und wenn man von Diktatfrieden und solchen Sachen redet oder Appeasement und so weiter, dann wird man mit diesem Geist keine Lösung finden. Und ich glaube, das hat Trump sehr deutlich gemacht. Und ich glaube im Übrigen auch, dass mit Zelensky keine politische Einigung möglich sein wird. Zelensky war vielleicht ein guter Kriegspräsident, er wird aber kein Friedenspräsident sein. Und auch das haben die USA sehr deutlich gemacht. Das heißt, die Dinge sind da stark in Bewegung. Und nochmal, wir Europäer haben noch nicht verstanden, wie weitgehend die Veränderung in Washington ist. Und wir können uns jetzt entweder dem anpassen oder quasi mit EU-Hurra-Patriotismus unsere eigenen Linie fahren. Ich sage nur, viel Glück dabei, das wird nicht funktionieren.
Aber ganz ehrlich, glauben Sie allen Ernstes, dass die Russen von ihrem Ziel absehen, die gesamte Ukraine zu destabilisieren, sie als eigenen Staat nicht anzuerkennen, egal ob sie jetzt gewisse Gebiete im Osten als die ihren bezeichnen oder nicht? Ich kann mir das nicht vorstellen nach dem, was die Erzählung von Russland ist. Die werden nicht Halt machen. Und dann ist schon die Frage, ob die Ukraine noch als unabhängiger Staat oder als Wurmfortsatz besteht und was man als Europa oder der sogenannte Westen dem entgegensetzt. Ich bin da sehr, sehr, sehr im Zweifel.
Ja, Frau Brink, nur wir haben keinen Konsens in dieser Frage, was die russischen Kriegsziele angeht. Ich lese das nicht so, wie Sie beschreiben. Okay. Ich glaube nicht, dass es Russland darum geht, die Ukraine zu vernichten oder von der Landkarte zu tilgen, sondern es geht darum, so ist es, es geht darum, die Ukraine zu, als NATO, nein, darum geht es nicht, dezidiert nicht, ist meine Auffassung anders als Ihre. Hm. Ich glaube, es geht den Russen darum, die Ukraine als NATO-Mitglied zu verhindern und als amerikanisches Aufmarschgebiet für Militär zu verhindern. Das waren die russischen Kriegsziele plus den Donbass und die Krim. Das sind, glaube ich, die 3 Ziele. Und darauf kann man jetzt eingehen in einer realpolitischen Welt. Es gibt keine andere Alternative, als darauf einzugehen oder eben einen Krieg mit Russland zu führen, um das auszukämpfen. Aber davon kann ich nur warnen.
Okay, also da werden wir in der Frage jetzt keinen Konsens herstellen. Ich würde gerne einen Schritt weitergehen, weil eine grundsätzliche Frage, die ja dahinter steht, ist auch: Wie gefährlich ist Russland für die EU, für Europa? Herr Janning, das ist ja auch die Frage, die uns natürlich jetzt bei diesem EU-Gipfel alle umtreibt. Und da würde ich gerne Ihre Einschätzung mal hören.
Und das hängt davon ab, wie man die russische Interessenlage und die russischen Zielsetzungen bewertet. Herr Favik hat das ja jetzt konkretisiert für die Ukraine im Speziellen. Die Frage ist, gibt es darüber hinaus eine weitergehende, allgemeine Art geopolitische Zielsetzung des Putin-Regimes? Und wenn es eine solche gibt, dann ist sie aus meiner Sicht gerichtet auf die Wiederherstellung eines russischen Raumes, der sich in der Tradition des Zarenreiches, in der ja auch die Sowjetunion stand, sieht. Und der Wert darauf legt, seine Außengrenzen durch Pufferzonen gegenüber feindlichen oder als feindlich eingestuften Mächten zu sichern. Wenn das dem Putin-Regime unterstellt werden kann als geopolitisch-strategische Zielsetzung, dann folgt daraus für die Staaten westlich Russlands oder westlich der ehemaligen Sowjetunion, dass sie indirekt oder mittelbar in den Fokus dieser russischen Strategie geraten, denn am liebsten würde Russland sie neutralisieren, würde diesen Cordon sanitaire, diesen Puffer wiederherstellen, den es etwa in der finnischen und österreichischen Neutralität gab, den es in der Blockzugehörigkeit der osteuropäischen Staaten gab. Das heißt also den Versuch, die Ausdehnung der NATO, beziehungsweise wenn nicht die Mitgliedschaft, dann wenigstens die Präsenz von NATO-Truppen in diesem Glacis des früheren Zarenreiches oder der früheren Sowjetunion zu verhindern. Konkrete Sorgen könnten sich die baltischen Staaten machen, denn sie waren Teil der Sowjetunion. zumindest nach
dem Zweiten Weltkrieg.
Weltkrieg. Und haben substanzielle russische Minderheiten, die nicht überall besonders gut behandelt werden und bieten damit ein Einfallstor für russische Destabilisierung. Dann rechne ich damit, dass eine russische territoriale Expansion weitergehen wird in Richtung Moldau, in Richtung Kaukasusregion und darüber hinaus nach Zentralasien. Das ist sozusagen das klassische Imperium seit Katharina der Großen, die Putin im Blick haben könnte als Referenz für sein Handeln. Das ist eine strategische Lage, mit der sich die Europäer dann auseinandersetzen müssen. Das heißt also, sie müssen versuchen, eine Verteidigung zu entwickeln, ob mit den Vereinigten Staaten nach dem bisherigen Modell oder allenfalls am Rande unterstützt durch die Vereinigten Staaten, die den Russen signalisiert, dass jegliches Ausgreifen über die Ostgrenze der NATO und der EU hinweg die vitalen Interessen der Europäer verletzt und mit militärischen Mitteln jeglicher Art beantwortet werden würde.
Herr Favig, teilen Sie diese Einschätzung und sind wir vor Russland sicher?
Also die Einschätzung von Josef Janning ist eine zulässige Interpretation. Es spricht einiges dafür, das so zu sehen, aber die unterscheidet sich ja auch ein bisschen, wenn man genau hinhört, von der doch sehr alarmistischen Grundstimmung, die im Prinzip so lautet, dass Russland irgendwie in der Ukraine alles überrennen will, dann nach Polen weiterzieht und übermorgen am Brandenburger Tor
also
steht.
Also spricht ja schon so der Mehrheit der Bevölkerung in Umfragen gerade.
Ja, aber nochmal, wenn Sie genau hinhören, was Josef Janning gehört hat, ich finde, das unterscheidet sich von dem Alarmismus, den man oft hört in Deutschland. Insofern ja, Russland ist eine Herausforderung, ist ein revisionistischer Akteur, den wir einhegen müssen, keine Frage, den wir aber, glaube ich, auch einhegen können. Ich weise darauf hin, dass selbst die Europäer zusammengenommen sehr viel mehr Geld ausgeben für Militär, etwa schon vor diesen Aufrüstungsorgien, die wir jetzt erleben, für Militär als Russland. Wenn man die NATO nimmt, also die Amerikaner mit ins Boot, dann ist das nochmal ein Vielfaches. Insofern glaube ich, dass der russische Imperialismus durchaus einhegbar ist und wir müssen da mehr tun, aber wir sollten eben auch nicht überziehen. Und jedenfalls ist die Ukraine nie Teil des Beistandsversprechens der NATO und auch der Europäischen Union gewesen. Insofern ist es schon ein Unterschied, ob man über die baltischen Staaten etwa redet oder über die Ukraine. Wie man das auch dreht und wendet, wir dürfen jetzt nicht unser alleiniges Heil als Europäer in Aufrüstung suchen, weil durch immer mehr Aufrüstung wird sich Sicherheit nicht finden lassen, sondern wir müssen auch irgendwann, nachdem wir die Ukraine-Frage hoffentlich bald gewissermaßen realpolitisch begradigt haben, wir müssen auch wieder über sowas wie Rüstungskontrolle, vertrauensbildende Maßnahmen, ökonomischen Austausch und so weiter reden. Das sind die politischen Konzepte, die mir fehlen. Darüber redet kein Mensch mehr drüber. Wir sollten aber darüber reden, weil das auch eine Lehre aus dem Kalten Krieg ist, dass immer mehr Rüstung die Lage nicht stabilisiert, sondern wir ein kluges politisches Gesamtkonzept brauchen. Und da, finde ich, sind die Europäer eher auf Seiten der Scharfmacher und die Amerikaner treten ein bisschen auf die Bremse. Insofern gibt es da erhebliche Friktionen zwischen Europa und den USA. Es gibt gewissermaßen ein transatlantisches Schisma in dieser Frage und wir sollten diese Teilung nicht auf die Spitze treiben, sondern versuchen, gemeinsam mit den USA den russischen Imperialismus weiter einzuhegen.
Das kann auch gelingen.
Ja. Hat das Wettrüsten im Kalten Krieg nicht eigentlich zur Wende geführt? Das ist ein alter Streit sozusagen in der Wissenschaft, ob wir die Russen totgerüstet haben.
Also das wäre ja die Strategie jetzt, ne?
Ob er die Entspannungspolitik dazu beigetragen hat. Ich glaube, beides hat sicher eine Rolle gespielt, aber am Ende wird dieser Rüstungswettlauf keine Sicherheit bringen.
Frau Brink, macht denn jetzt, wenn wir wieder auf Brüssel schauen, macht das denn Eindruck auf Putin?
Also ein Gedanke dazu, was auch Herr Janik gesagt hat, dessen Analyse ich durchaus teile. Ich finde ja, wir sehen ja einen Rückfall in das 19. Jahrhundert, wo militärische Gewalt entscheidend war und wo Imperien eigentlich die Weltordnung ausgemacht haben. Und genau das passiert jetzt. Und das zum Thema Abschreckung. Was könnte einen russischen Revisionismus einhegen? Ich glaube, letztendlich hat das Putin-Regime nur vor einer Macht Angst. Das ist nicht nur Russland, sondern auch China. Vielleicht vor China mehr Respekt. Und vor der militärischen Potenz Amerikas mit Sicherheit auch Angst. Und das ist ja genau, wie Abschreckung funktioniert. Abschreckung ist nur dann sinnvoll, wenn sie glaubwürdig ist. Das heißt, wenn mein Gegner glaubt, jeder Angriff, den ich tätige, hat massive Vergeltung zur Folge. Und wenn wir diese Analyse teilen, die muss man nicht teilen, Wenn man davon aber ausgeht, dann nimmt Russland natürlich Europa nicht wahr. Also auch natürlich nimmt es Europa wahr, aber es nimmt Europa mit Sicherheit in seiner Gänze nicht wahr. Und da teile ich auch nicht das Argument. Ich kenne diese Greenpeace-Studie, die auch sagt, naja, zusammengenommen haben die Europäer zusammen mit den Amerikanern weitaus mehr Rüstungsgüter, mehr Kampfjets und mehr Munition, mehr Soldaten. Unterstellt aber oder sag mal, missachtet eine ganz entscheidende Sache. Die Russen haben auf komplette Kriegswirtschaft umgestellt. Das heißt, sie streben an bis zu 1,5 Millionen. Das hat Putin gesagt an Soldaten in den nächsten 10 Jahren. Wie lange sie das durchhalten, ist eine andere Geschichte. Auch das ist ein Fragezeichen. Auf jeden Fall sind sie bereit, das irgendwie fortzusetzen. Und das ist auch irgendwie eine Sache, die man einfach im Kopf haben sollte. Und wie gesagt, nochmal zu diesem Thema Abschreckung zu kommen. Ich glaube schon, dass es eine Art von Abschreckung geben muss, wenn wir uns etablieren wollen, ja, im Hinblick auf die Vereinigten Staaten, von denen wir ja nicht mehr sicher sind, dass sie die NATO so unterstützen, wie wir das gewohnt sind. Ich sage nur Artikel 5. Und auch was die atomare Sache, Deutschland hat sich immer auf die atomare Teilhabe verlassen, das heißt auf die Amerikaner verlassen. Und das ist jetzt die Frage, die wir in Europa beantworten müssen. Wollen wir das alleine tun? Wollen wir uns auf die Amerikaner verlassen? Oder wie wollen wir in Zukunft unsere Sicherheit so organisieren, dass sie abschreckt?
Herr Janning, was denken Sie, wird Putin uns irgendwann ernst nehmen in Sachen Militär?
Ich denke schon, wenn die Europäer ernst machen, werden sie auch ernst genommen werden. Die Frage ist ja immer, was tun sie? Das europäische Problem ist ja nicht, den Versuch zu unternehmen, die Vereinigten Staaten zu kopieren. Sondern was sie brauchen, ist den Nachweis der Verteidigungsfähigkeit gegenüber einem massiven, mit konventionellen Kräften vorgetragenen Angriff aus dem Osten und den Nebenvarianten, die es für solche Formen der Kriegführung gerade im hybriden und Cyberbereich gibt. Das müssen sie zeigen. Wenn sie das können, wenn die Europäer hergehen und die Ostflanke so verteidigen, wie die NATO-Staaten im Kalten Krieg die Ostflanke verteidigt haben, dann wird dieses mit ziemlicher Sicherheit die Russen von einem militärischen Angriff abhalten. Nicht von anderen Formen der Kriegführung, aber davon schon. Und dies ist ja erstmal eine hinreichende Leistung, die erbracht werden muss. Und sie sollte erbracht werden. Und das ist das Organisationsproblem, das die Europäer haben, am besten durch eine effizientere Struktur. Denn der Vergleich der Verteidigungsausgaben etwa der europäischen NATO-Mitglieder zu denen der USA oder der Europäer im Vergleich etwa zu Russland, der übersieht ja, dass die Europäer sich eine unglaubliche Form der Verschwendung von Ressourcen leisten mit der Duplizierung von Strukturen, der Multiplizierung von Waffensystemen, diesen Just-Retour-Kalkulationen und nationalen Beschaffungsprozessen und der Tatsache, dass es für Rüstungsgüter diesen europäischen Markt, den es für alle anderen Güter gibt, ja gerade nicht gibt. Das heißt also, wenn diese Dinge angegangen werden, wenn der Modus europäischer Verteidigungsorganisation angepasst werden kann auf die neuen Verhältnisse, dann ist das eine ernstzunehmende Geschichte. Und dann ist die Frage der nuklearen Abschreckung eine, die sich auch irgendwann stellt, aber die sich für die Europäer jedenfalls nicht stellt als Eintausch der einen Form einer nuklearen Rückversicherung gegen eine andere Form. Die Europäer werden immer bestrebt sein, die nukleare Verbindung, Sicherheitsverbindung zu den Vereinigten Staaten zu erhalten. Und auch die Franzosen werden nicht ihre Force de Frappe als Alternative dazu anbieten, sondern dies wird allenfalls eine ergänzende, begleitende Form der Sicherheitsvorsorge sein können.
Herr Fawig, jetzt überlege ich gerade, wie ich diese Frage stelle, weil Sie ja sagen, dass im Grunde, soweit die Militärausgaben okay sind in der EU, wie muss man sie dennoch neu strukturieren? Gibt es da eine Notwendigkeit?
Ja, absolut. Und wir werden mehr tun müssen in der Sicherheitspolitik.
Aber mehr Zusammenarbeit vor allem, ne? Also das würde mich auch interessieren.
Ja, das wäre schön, aber das höre ich seit 20 Jahren. Wenn Sie mal für die Feinschmecker nur 3 Stichworte aus den vergangenen 20 Jahren, PESCO, CARDS, Battlegroups, alles Dinge, die vollkommen verpufft sind. Und ich habe einfach kein Vertrauen in die Europäer, dass sie diesmal diesen Weckruf gehört haben. Natürlich.
Aber es hat sich ja schon was verändert, nur ganz kurz.
Naja.
Wo denn?
Wo denn? Genau, bisher haben wir Rhetorik.
Die Weltlage.
Wir
suche gerade danach.
Ja, natürlich, die Weltlage hat sich verändert, keine Frage. Der ehemalige deutsche Außenminister Heiko Maas, ich weiß nicht, ob sich noch an jemanden erinnert daran, der hat 2016 bei der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten gesagt, wer jetzt nicht aufwacht, der kann liegen bleiben. Das war ein schöner Satz, aber die Europäer sind liegen geblieben und ich hoffe, dass sie jetzt nicht liegen bleiben und vor allen Dingen hoffe ich, dass sie in die richtige Richtung aufstehen. Das heißt, jetzt ausschließlich auf die Militärkarte setzen ist zu wenig. Ja, wir müssen mehr gemeinsam tun in Europa, mehr gemeinsam tun, auch mehr einzeln tun. Wir müssen auch mehr Geld in Verteidigung investieren. Aber die Summen, die da jetzt aufgerufen werden, die sind nicht mehr mit Maß und Mitte, sondern die überziehen und die sind auch alarmistisch sozusagen und die werden sich, glaube ich, auch nicht durchhalten lassen. Das heißt, wir überziehen jetzt und wenn ich noch mal einmal in Erinnerung rufen kann, die Europäische Union hatte vor ein paar Jahren noch die Priorität auf Green Deal und Klimawandel. Davor waren es Corona-Bonds und so weiter. Jetzt ist Verteidigung. Das war alles nicht nachhaltig und ich hoffe nicht, dass wir jetzt eine neue Sau durchs Dorf treiben und übermorgen dann wieder eine andere, sondern wir sollten die Dinge gründlich durchdenken, als Europäer mehr tun, etwa bei Waffensystemen. Wir haben 6-mal so viele Waffensysteme wie die Amerikaner. Janik hat das schon angedeutet. Wenn wir da endlich was gemeinsam machen, dann könnte man auch mehr Effizienz da erreichen. Aber es ist eben ein extrem zähes Geschäft in Europa und ich sehe wenig Anhaltspunkte dafür, dass sich das jetzt ändert durch diesen erneuten Weckruf, der doppelt ja quasi passiert. Einmal aus den USA und einmal durch die russische Bedrohung. Aber so richtig wirkt es bisher noch nicht.
Dann lassen Sie uns das doch ein bisschen genauer durchdenken, Frau Brink. Was brauchen wir denn?
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nicht mit einem Aufmarsch von Panzern an der Ostflanke und sei es auch, naja, ich glaube 6 Systeme sind es nicht, aber es sind immerhin 3 oder 4. Ich glaube, das ist ein Teil von Aufrüstung, die nötig ist. Aber ein ganz anderer Teil, über den wir überhaupt noch gar nicht gesprochen haben, ist eigentlich diese Zukunftsfähigkeit. Und da braucht man schon Milliarden. Was ein komplettes Defizit ist, und das sehen wir ja in der Ukraine, dass wir uns überhaupt nicht mit der modernen Drohnentechnik auseinandergesetzt haben und wir haben uns nicht auseinandergesetzt mit elektronischer Kampfführung. Das heißt, wir werden nicht nur mehr einzelne Jets fliegen lassen, Panzer fahren lassen, sondern wir werden dieses, ich will es nicht verkomplizieren, in einem vernetzten System tun müssen. Wir sehen es jetzt schon in der Ukraine und das sind eben die Lessons learned, die nicht umgesetzt wurden. Ich glaube schon, dass sie zum Teil in der Bundeswehr gesehen werden. Ich habe mit einigen Soldaten gesprochen, die die Ukraine ausbilden und dann nur so als Beispiel, die kommen dann immer an und lernen, wie man irgendwie einen Panzer bedient oder den Gepard und dann sagen sie ja, und wo sind eure Drohnen? Also wo sind denn die Drohnen? Also wir haben jetzt den Gepard, aber wir brauchen ja die Drohnen. Und wir brauchen die Drohnen, die Aufklärung machen. Wir brauchen die Kampfdrohnen und wir brauchen noch sonstige kleinere andere Drohnen. Und daran sieht man, dass wir in dieser Beziehung überhaupt nicht weitergedacht haben. Und wir haben auch europäisch nicht weitergedacht. Also es gibt ja große Projekte wie das Future Combat Air System, wo man mit Frankreich versucht, irgendwie da einen neuen Jet zu bauen und eben auch ein System of Combat, also ein System of Systems zu bauen. Aber das geht ja auch nicht wirklich voran. Und ich glaube, man muss jetzt ganz gezielt investieren in diese modernen Techniken. Und das Wissen ist da. Wir sehen das und ich nenne nur 2 Beispiele. Das haben wir auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Da haben die sich sehr stark auch präsentiert. Quantum und Helsing, das sind 2 moderne Startups. Also Startups eigentlich nicht mehr, die funktionieren ja schon seit ein paar Jahren. Die liefern interessanterweise ihre Aufklärung und Kampfdrohnen längst an die Ukraine, bis zu 10.000 Stück. Aber sie sind nicht hier angekommen. Und die Technik wird nicht hier so ausgeweitet, dass man sie wirklich einsetzen kann. Das heißt, dieses Beschaffungswesen, und jetzt höre ich dann irgendwie auf, ist überhaupt nicht.
Ja, ist aber spannend, mal einen Einblick dazu bekommen. Ja.
Ein bisschen Disruptivität täte, glaube ich, in dieser Sache gut.
Okay, also einerseits Harmonisierung auf, ne, ja, zwischen den Staaten und das andere ist auch wirklich vorne mit dabei zu sein.
Investition in moderne elektronische Kampfführung und das, was eben eine moderne Kriegsführung ausmacht. Damit sage ich nicht, dass nicht Panzer gebraucht werden. Das sehen wir in der Ukraine. Also wir sehen ja da eigentlich die Gleichzeitigkeit von allen möglichen Systemen. Aber gerade Letzteres ist absolut vernachlässigt.
Ich glaube, wenn ich das sagen darf, wir müssen da auf 2 Ebenen denken. Einmal diese Ebene, die Frau Brink jetzt zu Recht beschrieben hat, technische Dinge, Beschaffung gemeinsam, das muss alles besser und anders werden. Aber die 2. Ebene dürfen wir auch nicht vergessen, das ist die politische Entscheidungsebene. Es gibt in der Europäischen Union, in der Außen- und Sicherheitspolitik keine Mehrheitsentscheidungen und da müssten wir wahrscheinlich hin, dass man eine sozusagen politische Führungsfähigkeit hat, die diese technische Fragen dann irgendwann auch lösen kann. Aber solange keine politische Einheitlichkeit in den Zielen und Strategien besteht, wird auch darauf nichts wachsen. Und ich meine, die Forderung nach Mehrheitsentscheidungen höre ich auch seit 20 Jahren. Dafür müsste man im Übrigen den EU-Vertrag ändern, dem alle zustimmen müssen. Das heißt, das wird nicht passieren. Und der Ausweg, den man bisher gewählt hat, ist, dass man Koalitionen der Willigen schmiedet gewissermaßen, die das dann besser machen. Das ist wahrscheinlich der Weg, der gegangen werden muss. Und da wird dann auch Großbritannien beteiligt werden können, die ja nicht mehr EU-Mitglied sind. Das heißt, ich glaube, wir dürfen nicht so sehr in EU-Brüssel denken, sondern absolut, es wird sich anders sortieren in den nächsten Jahren.
Das ist Europa der zwei Geschwindigkeiten.
So ist es. Herr Janning, wie sehen Sie denn da die Rolle von Deutschland in Zukunft und vor allem auch von Merz? Er ist ja Transatlantiker. Wie wird er da auch mit der USA agieren?
Natürlich wird Merz versuchen, die Beziehung zu den Vereinigten Staaten in Gang zu halten. Das wäre ja kein Bundeskanzler und auch kein europäischer Spitzenpolitiker gut beraten, zu sagen, jetzt vergessen wir die Amerikaner, wir machen jetzt das alles ohne. Nein, man kann das eine tun und das andere nicht lassen. Was jetzt auf die Europäer zukommt, ist, Schritte zu unternehmen, ihre Verteidigung zu organisieren. Das haben wir ja diskutiert. Und die Rolle, die Deutschland dabei spielt, ist aus meiner Sicht absolut zentral. Denn Deutschland ist unter den europäischen Staaten der NATO und der EU das Land mit dem größten landgestützten Militärpotenzial. Das heißt also, wenn die Deutschen sich nicht beteiligen an der Überlegung, wie kann der Osten von NATO und EU gesichert werden, dann wird da nicht viel draus. Denn es muss eine solche Koalition der Willigen zustande kommen. Das hat Herr Favik ja völlig richtig gesagt. In der EU sind kurzfristig die entsprechenden Strukturen nicht zu schaffen, weil es Einstimmigkeit erfordert, sie herzustellen. Die NATO operiert auf einem anderen Prinzip, nämlich auf der freiwilligen Zusammenarbeit souveräner Staaten. Und in dem Moment, wo es hier darum geht, stärker integrierte Strukturen oder stärker aufeinander bezogene Strukturen zu schaffen, dann muss es Staaten geben, wie etwa Deutschland und ich würde auch immer sagen Deutschland und Polen, die die Vielzahl der kleineren Staaten, die um sie herum liegen, in einem Verbund organisieren können, indem diese Staaten so agieren können, wie das etwa unter amerikanischer Führung in der NATO der Fall gewesen ist über viele Jahrzehnte, dass nämlich die kleineren Staaten im Grunde Multiplikatoren der amerikanischen Möglichkeiten waren. Und auch so wird auf die heutige Situation bezogen, aus einer Kerngruppe von Staaten heraus, die diese Verteidigungsleistung zu ihrer Aufgabe machen wollen, ein solches Kooperations- und Multiplikationsangebot entwickelt werden müssen, um eine möglichst effiziente und möglichst glaubwürdige Struktur hinzubekommen. So, und wenn Deutschland sich dieser Aufgabe verweigert, dann tritt Europa auf der Stelle. Was nicht heißt, dass wenn es aus Deutschland vollmundige Ankündigungen gibt, dass es damit schon getan wäre. Nein, die mühsame Aufgabe wird sein, eine solche Koalition zusammenzubringen, einen strategischen Konsens zu erzeugen und dies auch mit eigenen Maßnahmen zu hinterlegen, die eine Art Momentum erzeugen, wo sich für andere immer die Frage stellt, sind wir jetzt dabei oder nicht? Machen wir mit oder machen wir nicht mit? Denn selbst wenn wir nicht mitmachen, die Deutschen und die Polen, in meinem Fall gesprochen, die machen das, die gehen voran. Und die werden die nächsten Schritte umsetzen, sodass für uns die Frage ist, jetzt dabei sein oder nicht dabei sein.
Genau, und darf ich eine Sache, ich würde gerne das noch aufnehmen, das Argument. Und wenn Sie sagen, Deutschland muss dabei sein, dann wird das sehr viel Geld kosten. Ich finde, das ist etwas, was man einer Bevölkerung erklären muss. Man muss ja auch erklären, wofür geben wir das Geld aus? Und ich komme jetzt mal mit einer Zahl um die Ecke, die jetzt vielleicht auch ein bisschen unpopulär ist, aber sie ist auch nicht von mir, sondern sie ist von diversen Thinktanks, unter anderem auch von der Bertelsmann Stiftung, errechnet worden. Und zwar, wenn wir mitziehen wollen mit den anderen und unsere Verpflichtungen in der NATO, die wir im Übrigen schon zugesagt haben, ja, und wir wissen noch nicht, was im Juni im Gipfel nochmal auf uns zukommt, wenn es um die Minimum Capability Requirements geht, also das, was auf Deutschland nochmal dazukommt, dann sind wir bei ungefähr geschätzten 600 Milliarden bis 2040. Und wenn man das aufteilt über die Jahre hinweg, dann heißt das eigentlich 2,7%. Und das muss man wissen. Nur mal als Zahl. Und ich glaube, das muss man wissen und damit muss man auch reingehen und das einer Bevölkerung erklären.
Das war das SWR Kulturforum. Ich bedanke mich bei den Gästen. Nana Brink, freie Autorin und Journalistin. Josef Janning, Politikwissenschaftler von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Professor Dr. Johannes Fawig, Politikwissenschaftler an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Und am Mikrofon verabschiedet sich Norbert Lang.